Deutschlandfunk Kultur Klangkunst.
Wenn man als Künstler Skrupel hat, zu weit zu gehen, kannst du gleich alles sein lassen. Weil das wird dann Tapete. Das kriegst du bei IKEA. Das haut nicht hin.
Das sagt der Komponist Helmut Oehring. Von ihm hören wir heute das Hörstück Stock taub oder Eurydike und die unkontrollierbare Sehnsucht, den Himmel zu berühren. Hier in der Klangkunst auf Deutschlandfunk Kultur. Am Mikrofon ist Golo Völlmer. Herzlich willkommen zu einem skrupellosen Stück. Über Sprache und Sprachlosigkeit, über Flucht und Verantwortung, über Nähe und Verrat. Helmut Oehring hat selbst hautnah erlebt, was es bedeutet, keine Sprache zu haben, sich nicht authentisch äußern zu dürfen. Er wuchs als Kind gehörloser Eltern auf und erlebte, wie das Gebärden nie als die eigentliche Sprache seiner Eltern anerkannt wurde.
Das sind Mechanismen, die haben eigentlich Eroberer gegenüber ihren Eroberten angewendet. Sprachverbot. Ja. Als erstes verbietest du die Sprache von einem Volk, das du besiegt hast. Und dann folgen die nächsten Schritte. Das heißt, es teilt sich ja über Sprache eines der wesentlichsten Elemente mit unseres Seinsgefühls. Wer bin ich? Und wie empfinde ich meine Außenwelt? Wie möchte ich leben? Das teilt sich alles über meine Sprache mit. Und wenn die draußen nicht funktioniert oder mir genommen wird, gehörlose Kinder mussten in den Schulen auf ihren Händen sitzen, dass sie nicht gebärden, sondern die Sprache, die Lautsprache üben, die draußen die vorherrschende Sprache ist. Und das ist ein Desaster.
In 30 Jahren hat Oehring immer wieder Stücke über die unsichtbare Grenze zwischen der Welt des Hörens und der oft abgelegenen Welt der Gehörlosen gemacht. Letztlich als Allegorie auf alle möglichen Ungerechtigkeiten der Welt. Die gehörlos geborene Christina Schönfeld und ihr Dolmetscher Uwe Schönfeld, wie auch der Gehörlosenchor, kommen in vielen seiner Stücke vor. In Stock taub kombiniert Oehring sie mit Interviews mit gehörlosen Geflüchteten und ihren Gebärdensprachdolmetschern. Hören Sie nun die Ursendung von Stocktaub oder Eurydike und die unkontrollierbare Sehnsucht, den Himmel zu berühren. Auf Motive von Claudio Monteverdis Oper L'Orfeo und Joseph Conrads Roman Heart of Darkness. Hörstück von Helmut Oehring.
Es gibt ja Orte, wo keine Vibration da ist. Nein.
Die stimmt.
Mit dem Steinfußboden, da kann sie nicht. Da kann es laut sein, wie es will. Sie spürt es nicht.
An der Wange, Mutter.
Also den Zeigefinger an der Wange runterziehen, das ist die Gebärde, die deutsche Gebärde für Mutter oder die europäische. Schwerhörige haben ja noch etwas. Restgehör und können bestimmte Klänge wahrnehmen, wobei ich ja nicht weiß, von welchen Klängen
ich weiß nichts, was jetzt kommt.
Für mich, Christina, schaut jetzt nochmal ganz intensiv in den Raum,
muss sehr gut aufpassen.
Und würde dann zeigen,
dass mehr
vom Prinzip
als ich.
Ihre Bewegungen beginnen, das, was für Sie ein Einsatz wäre. Aber es hat immer beide Hände aufeinander geklopft, geklappt.
Kurz Moment, Pause. Christina, wenn du fertig mit Erzählen bist, noch einen Moment warten, weil Uwe redet noch weiter.
Ja, tschüss. Hallo, Herr Schönfeld. Tschüss. Noch sind wir verheiratet.
Aber gut, guck mal.
Was Sie jetzt so meinen, vom
Gefühl. Shukufe, meine Schwiegermutter, wurde in Afghanistan geboren. Wie die meisten anderen alten Leute in Afghanistan hat sie keine Geburtspapier. Deshalb kennen wir ihr Alter nicht. Sie ist seit Geburt gehörlos und durfte nicht zur Schule gehen. Sie kann nicht schreiben und kommuniziert. In Hausgebetene Sprache. Ich bin Homer.
Wenn du sagst, einer, der blind ist, der vorher nie was gesehen
hat. Orfeo hat nur eine einzige Waffe: seine Stimme, Musik. Marina ist eine Nymphe. Und Orfeos Gesang durchbohrt ihr Herz.
Es ist natürlich schwer, mir vorzustellen, dass der Farben an die Wand malt. meine, wenn mir einer erklärt, ein Sehner, der neben mir steht als Assistent, du hast jetzt einen weißen Pinsel, einen blauen, aber was für ein Gefühl ist es für den Blinden, das weiß ich ja jetzt nicht. Aber ich weiß, was es für sie für ein Gefühl ist, weil wir ja schon jahrelang zusammenleben, dass sie sagt, egal ob das hohe Töne sind, ob das tiefe Töne sind, ob es eine schnelle Musik ist oder eine langsame Musik, für sie ist es nichts. Sie sieht nur visuell, wie sich die Leute abrackern, die Gitarristen, die Schlagzeuger, die Leute, und kann anhand dessen eigentlich nur visuell wahrnehmen, wie intensiv sie sich mit diesem Stück auseinandersetzen. Aber sie hat kein Gefühl auch des Zusammenspiels dieser Instrumente. Und das ist das wahnsinnig Schwierige für sie, dass sie da trotzdem ein Teil.
Ich bin im Iran geboren und habe Shukufes horrenden Sohn geheiratet. Mit unserem Sohn Yusuf, der wie seine Großeltern gehörlos ist, kommunizieren wir in wenige Zeichen.
Wenn sie dann so eine Pfeiftöne oder ganz lippenlose Töne rüberbringt, merke ich doch nicht, was sie da macht. Sie hat keine Mimik, steht da und alle sind begeistert, was sie da rausbringt, akustisch, aber für mich ist es erstmal gar nichts.
Der Ort, an dem Fantasie und Wirklichkeit existieren. Dies ist der Ort, an dem wir leben. Wer kennt seine eigene Geschichte? Wenn wir mitten in ihr leben, ergibt sie keinen Sinn. Da ist dann nur ein großes Durcheinander, Chaos. Diese noch nicht verseuchten Erinnerungen, daraus wird nur eine Geschichte. Wenn wir sie immer wieder erzählen, uns und den anderen, wenn wir ihnen wieder und wieder eine Stimme, ein Zeichen, einen Klang geben. Erst schaffen wir die Handlung unserer Leben. Dann müssen wir unsere Erinnerungen davor bewahren, im Schatten und in der Schwärze der Finsternis zu verschwinden, entwertet zu werden, zu verfaulen, in Vergessenheit zu geraten. Diese Schattengeister finden sich nicht länger damit ab, in der Finsternis zu bleiben. Sie wollen unsere Aufmerksamkeit und einen Platz mitten unter uns. Sie gebärden, sie singen, sie schreien und flüstern. Sie rennen und tanzen sich in unsere Zukunft. Dort warten sie auf uns, um erinnert zu werden. Der Ort, an dem Fantasie und Wirklichkeit existieren. Dies ist der Ort, an dem wir leben. Die Erde ist unser Ort zum Leben. David ist die Musik und kann Licht in alle Herzen bringen.
Ich übersetze das mal jetzt, was Christina sagt. Also ich habe da gestanden und ich habe dann auch während des Konzertes mal nach links und rechts geschaut.
Die Dolmetscher da standen.
Und ich war beeindruckt, wie er versucht hat, die Musik ins Visuelle zu übersetzen. Wie zum Beispiel, als wenn jemand reitet und dann immer schneller wird. Und so habe ich eigentlich auch diese Geschwindigkeitsunterschiede in der Musik dann zum Beispiel auch zum ersten Mal übersetzt wahrgenommen. Das ist ja so, wenn ich nur vorbeilaufe an einer Baustelle und da passiert etwas. So ähnlich hat er mir jetzt vom Prinzip her mal dargestellt, wie die anderen so akustisch funktionieren. Jetzt verstehe ich manche Situationen vielleicht auch schon ein bisschen besser, indem mir der Klang visualisiert wurde durch
Sie hören die linke Handfläche nach oben, zwei gestreckte Finger der rechten Hand mit den Fingerspitzen in deren Mitte also zweimal hin und her im Halbkreis.
Wenn für Gehörlose so bestimmte Situationen mal auch, damit sie sich ein Bild mal auch davon machen können und mal darüber auch mitreden können.
Simultane Abwärtsbewegung.
Wie fallen Bomben von Himmel? Welche Auswirkungen haben sie? Aber nicht nur, was sie kaputt machen, sondern wie auch der Lärm wirkt.
Finger geknickt, simultane Bewegung vom Körper weg.
Also Detonation.
Sie hören die Damen und Herren des Gebäudes. Vor dem Körper weg zeigend abwärts etwa fünfmal auf und nieder, auf und nieder, auf und nieder, auf und nieder, auf und nieder. Sie hören die Damen und Herren des gehörlosen Gebärdenchors Berlin-Brandenburg.
Die Musik kann Ruhe in alle Herzen bringen.
Dieser Staat lässt mich immer an eine weiße Gruft
nach oben denken. Zwei gestreckte Finger der rechten Hand mit den Fingerspitzen in der Mitte zweimal hin und her, hin und her, hin und her. Wie sind die Gebärden für Tod, Liebe, Hass, Familie, Kind, Krieg, Frieden, Heimat, Flucht, Deutschland, Syrien, Russland, Amerika, auf Arabisch, international und auf Deutsch?
Narrow and deserted street, schmale, menschenleere Straßen, tief verschatten, hohe Häuser, unendliche Fenster, Totenstille.
Ich habe die Beteiligten darüber befragt, dass es in den verschiedenen Gebärdensprachen dieselben Gebärden für unterschiedliche Begriffe gibt. Zum Beispiel ist unsere deutsche Muttergebärde im Arabischen diejenige für Vater. Was bedeutet das? Ich habe sie gebeten, die Gebärde für Mutter und für Vater genau zu beschreiben, in Aufführungsort, Geschwindigkeit, Richtung der Gebärde, und sie befragt, ob es noch andere Beispiele für solche identischen Gebärden für gegensätzliche Begriffe gibt.
Zwei Frauen saßen auf Korbstühlen, strickten schwarze Wolle, wussten alles von mir.
Dead City. Still House.
An eerie feeling, gespenstisch, unheimlich. Böses Omen. They seem uncanny and faithful.
Mich hat interessiert, ob Christina Schönfeld, weil sie ihr ganzes Leben lang nie gehört hat, zum Beispiel mentale Konstruktionen von einer Partitur herstellt, um auf der Bühne arbeiten und kreativ erleben, überleben zu können. Ich habe sie gefragt, wie zum Beispiel eine Version ihres Gedankenbildes einer meiner Kompositionen aussieht. Ich und ein Teil unseres Publikums und nicht zuletzt die Künstlerkolleginnen spüren, dass sie sich Gedanken darüber macht, was Hören ist, was Hörvermögen ist. Was ist der Unterschied? Wie verbindet Christina die Hörbare mit der unhörbaren Welt, in der sie lebt? Ich stelle mir manchmal vor, wie Christina meine Partituren und die Stoffe, die Inhalte Stück für Stück als Gedankenkonstruktionen neu erbaut und wie es dann manchmal Wochen oder Monate in der Probenzeit dauert, bis sie eine vollständige Version davon im Kopf hat. Und dann passiert vielleicht das Unbeschreiblichste in dieser Arbeit. Sie schiebt eine Art Foto, Scan, der Partitur unter den Türspalt durch, von ihrer stillen Welt in unsere Welt voll Lautheit und Klängen.
Orfeo verflucht sein Unglück und die Götter.
Ich bin 14 Jahre alt, gehörlos, geboren in Damaskus und dort aufgewachsen. Meine Muttersprache ist die syrische, arabische Gebärdensprache.
Alle in meiner den Text vorzulesen
und sprechen zu Hause arabisch.
Christina und gebärdet synchron und meine versucht,
sind gläubige Moslems,
die Gebärden zu übernehmen, was bedeutet,
aber ich selbst habe
mit dem Finger an den Oberkörper.
Als ich 11 Rücken, Jahre alt war, bin ich mit
meinem
Mutter
Daumen in die Richtung von Katja zeigend. Die Hände fließen auseinander.
An den Krieg in Syrien erinnere ich
Krieg
nicht
ist, wenn beide Hände zusammengestoßen werden in Fäusten.
Und die Angst meiner Mutter.
Tod ist die Gebärde.
Während des Bombenangriffs haben wir Schutz im Haus bei meinen Großeltern gesucht.
Viele Gebärden, die von Christina gezeigt werden, haben eine Faust.
Da war ich 9 Jahre alt. Mein Zuhause, wo immer viel Trubel herrschte, mein Zimmer, meine Spielsachen, alles wurde zerstört.
Wackeln, leben
mein Großvater wurde bei einem
Ball immer hoch und runter
durch einen Bauchschuss schwer verletzt.
Der Zeigefinger zeigt auf den Bauch.
Mit Mama bin ich 2014 geflohen
würde,
über die Türkei,
über
den EU-Grenzfluss Evros nach Nordgriechenland.
Das
Staubboot ging am steilen Ufer
kaputt.
Wir sind völlig durchnässt.
Sie hören im Folgenden den Lautsprach- und Gebärdendolmetscher Boris Bianchi-Pastori. Er übersetzt simultan die Biografie Sa'ad al-Hayalis, der sie in arabischer Gebärdensprache erzählt. Die Gebärdendolmetscherin Nadine Lehmann übersetzt dabei simultan von deutscher Lautsprache in deutsche Gebärdensprache. Parallel zur Aufführung übersetzen beide für das Gehörlose und für das hörende Publikum.
Ich wurde vor 30 Jahren gehörlos geboren, als Sohn eines Bauern im Grenzgebiet zwischen Syrien und Jordanien. Meine 8 Geschwister konnten alle hören, außer einer Schwester. Zu Hause haben wir uns in einfachsten Hausgebärden verständigt. Ich erinnere mich an das ständige Gefühl, isoliert zu sein als Gehörloser. Ich bin nicht zur Schule gegangen, bis ich 8 Jahre alt war. Dann wurde ich auf eine Gehörlosenschule geschickt, ein Internat, 3 Autostunden von zu Hause entfernt. Dort habe ich arabische Gebärdensprache und Schrift erlernt, aber ich war nicht gern da. Es gab viele Strafen und oft Prügel. Ich habe viel geweint. Nach 3 Jahren bin ich von dort nach Hause geflüchtet. Ich habe ihnen in der Landwirtschaft geholfen. Wir haben Melonen und Datteln angebaut.
Ich sag mal, bei uns ist die Situation ja vielleicht doch etwas anders, da wir ja im Bereich des Sozialen, der Unterstützung und Begleitung ja schon viele Jahre arbeiten. Eins ist auf jeden Fall erstmal wichtig. Die Leute kommen hierher, hatten andere Vorstellungen, aber die hatten wir auch. Und das aufeinander zukommen, ist für uns eigentlich jetzt nur der wichtigste Punkt gewesen. Wir müssen lernen, miteinander eine Kommunikationsebene zu finden, um dann unser Wissen zu vermitteln und sie uns eben auch ihre Wünsche oder Gedanken zu vermitteln, damit sie hier entweder leben können oder irgendwann wieder nach Hause fahren können.
Kurz vor Ausbruch des Krieges habe ich meine Frau Baara kennengelernt. Sie ist hörend. Aber ihre Familie war gegen eine Heirat, weil ich gehörlos bin. Erst als der Krieg ausgebrochen war, haben ihre Eltern erlaubt, dass wir heiraten. Angesichts der Zerstörung der vielen Verhaftungen und Ermordungen haben wir uns gemeinsam auf die Flucht begeben. Meine Frau war da schon hochschwanger. Wir sind von der Türkei mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer nach Griechenland und dann zu Fuß weiter. Baara hatte die ganze Zeit große Schmerzen. Wir mussten ins Krankenhaus. Dort konnten wir uns nur schwer verständigen.
Das ist für uns, also ich muss ehrlich sagen, irgendein Wandel in meinen Gedanken oder Abläufen gab es überhaupt nicht, weil sie stehen genauso wie viele andere Gehörlose, die hier in Deutschland leben, vor demselben Problem des Kommunikationsmangels und des Informationsmangels. Den haben wir Hörenden auch, aber sie eben in besonderer Weise und den geringen Anspruch, diese Unterstützung zu bekommen. Und das ist einfach nur unsere Arbeit. Und mit dem Zusetzen der soziokulturellen Hintergründe.
Dort hat sie unseren Sohn Ahmad geboren. Zu dritt sind wir mit dem Auto, dem Zug und zu Fuß nach Österreich gelangt und dann nach Deutschland. Jetzt wohnen wir hier in Jüterbog. Hier wurde auch unser zweiter Sohn, Mohammed, geboren. Beide Kinder sind hörend. Mir selbst ist das egal. Aber meine syrische Familie wäre traurig, wenn ihre Kinder gehörlos wären. Sie denken, dass sich Gehörlose keine Zukunft aufbauen können. Ich habe großes Heimweh nach meinen Eltern, die ich sehr liebe und von denen ich oft träume. Sie haben mir nie über meine Geburt und meine Kindheit erzählt. Aber ich selbst werde meinen Kindern alles erzählen. Vor allem Ahmad, wie er auf der Flucht durch Europa geboren wurde.
Bitte die Schattenwesen um Mitleid.
Sie kommen aus Ländern, in denen Gehörlose sowieso nicht nur eine Minderheit sind, sondern eine diskriminierte Minderheit, wo die Gebärdensprache eigentlich überhaupt keine Anerkennung findet, wo sie wirklich menschenunwürdige Bedingungen sowieso schon unter diesen Verhältnissen auch noch hatten. Und das war für sie auch hier so ein bisschen der Kulturschock, dass sie hierher kamen und wir ihnen erklärt haben, hört auf, Angst zu haben, zu gebärden, ihr könnt eure Hände hier benutzen. Ihr könnt mit euren Händen euer Wissen erweitern und euch auch mitteilen. Und das ist die Situation zum Beispiel auch mit diesem Kleinen, der fast ein halbes Jahr in einer normalen Willkommensklasse saß und keiner gemerkt hat, dass der taub ist. Sie haben schon gedacht, na, vielleicht hört er nicht richtig oder hat er ein Trauma. Und als ich das erste Mal auf ihn zukam, habe ich sofort an seinen Augen gesehen, da ist was. So, und er fing sofort an zu gebärden, als er gemerkt hat, dass ich die Hände benutzt habe. Seine Mutter hingegen kann überhaupt nicht gebärden und hatte Angst, mitzuteilen, dass ihr Sohn taub ist.
Aus Angst vor
weiteren Diskriminierung, weil sie nicht wusste, dass es hier in Deutschland andere Regelungen gibt.
Weil dort werden oft Gehörlose auch versteckt.
Ja.
Sollen nicht gebären, Hände runter. Wenn wir hierher kommen,
so wie es bei uns vor 50 Jahren oder 100 Jahren
war. Ich habe auch gesagt, ihr sollt euch nicht schämen. Wir können offen gebärden.
Vielleicht. Sehen Sie. Dann kam Nacht, ganz plötzlich. Die Welt war nirgendwo in unseren Augen und Ohren. Nowhere, ohne den Hauch eines Flüsterns. No whispers oder eine Stimme, ein Schrei.
Katja. Er zeigt mit der Hand vor dem Hals, wie, als wenn man etwas abschließen will. Und das bedeutet, die Stimme darf nicht eingesetzt werden, sie muss verschlossen werden.
Flatternde Finger. Flatternde Finger. Simultane Abwärtsbewegungen.
Ich wollte einen Moment in ihren Schatten umherstreifen.
Aber kaum war ich dort.
Schien es mir, als bestritte ich den finsteren Kreis einer Hölle.
Die Stromschwellen waren nah und ein ununterbrochenes, monotones, ungestümes Rauschen erfüllte die schwermütige Stille der Bäume. Ein unerklärlicher Klang, als hörte man die reißende Geschwindigkeit
der abstürzenden Erde.
Lagen kauerten zwischen den Bäumen, lehnten sich an die Stämme, klammerten sich an die Erde, halb schimmernd, halb verlöscht, in Dämmerlicht. In allen Haltungen des Schmerzes, der Verlassenheit und Verzweiflung, sie starben.
Sie waren nicht als schwarze Schatten. Versiechend und verhungernd lagen sie kreuz und quer in der grünlichen Dunkelheit.
Verschleppt aus allen Winkeln der Küste, mit legalen Zeitverträgen, verloren in unwirtlicher Umgebung, gezwungen zu ungewohnter Nahrung, wurden sie krank und schwach, ineffizient und schließlich ließ man sie davonkriechen und ruhen.
Diese sterbenden Gestalten
waren frei wie Luft und fast genauso dünn. Allmählich erkannte ich das Schimmern von Augen unter den Bäumen. Dann blickte ich nach unten und sah ein Gesicht nahe meiner Hand, die schwarzen Glieder lang ausgestreckt, eine Schulter an den Baum gelehnt und langsam öffneten sich die Lider.
Ausdruckslos, ein blindes, weißes Flackern
in den Tiefen der Augäpfel, das langsam erlosch.
Er hatte ein bisschen weiße Wolle um den Hals
gebunden. Warum hat er sie bekommen? Weil sie ein Zeichen, Schmuck, Talisman, Besänftigung der Götter, steckt überall in der Lederhölle.
Es war ein erschreckender Anblick, dieses bisschen weißen Faden von jenseits des Meeres an seinem schwarzen Hals.
Ich habe Christina gefragt, wie es war, Eurydike auf der Bühne darzustellen, die plötzlich in der Unterwelt ist, getrennt von allem, was sie geliebt hat. Blindsein trennt von den Dingen, Taubsein trennt von den Menschen. Ich habe sie gefragt, wie sie das sieht, was sie dazu fühlt. Wut, Verzweiflung, Kraft, Widerstand. Es gibt diesen anderen, alten Bericht über Eurydike, dass sie sich selbst aus der Unterwelt befreit und voller Wut und Hass zurückkehrt und ihren früheren geliebten Orfeo umbringt, weil er durch sein Zurückblicken ihren ersten Tod verursacht hat. Er ging zurück und sie musste in der Unterwelt bleiben. Er sang schöne, traurige Lieder und wurde ein Superstar. Sie kommt zurück, schneidet ihm den Kopf ab, nagelt ihn an sein Instrument und schmeißt alles ins Meer. Helen Keller sagte, ich bin blind, aber ich sehe. Ich bin taub, aber ich höre. Wie Eurydike wurde Keller oft von Wut über ihre Situation in der Welt überwältigt. Mit entsetzlicher Plötzlichkeit kam sie vom Licht in die Dunkelheit und verwandelte sich in ein Phantom. Nichts hing mit irgendetwas anderem zusammen. Und daher kam in ihr oft glühender Zorn auf. Ich habe gefragt, wie sie sich selbst als Frau, Künstlerin und politische Aktivistin, die für die Belange der gehörlosen Menschen in Deutschland eintritt, sieht. Es gibt viele gehörlose Künstler und Künstlerinnen, aber nicht so viele, die sich auf dem Feld der Musik und des Musiktheaters bewegen. Ich habe sie gefragt, wie sie ihre Position in diesem Bereich als gehörlose Künstlerin unter hörenden Musikerinnen bewertet. Geht sie einen neuen Weg? Das Ohr ist ein Schloss, für das man einen Schlüssel braucht, um hineinzukommen und zu ermöglichen, Musik wahrnehmen zu können. Damit fängt alles an. Dieser kleine Durchgang, durch den alles, was klingt, hindurch muss zum Gehirn und woraus dann Musik wird. Ich verstehe nicht, wie man eine gehörlose Künstlerin auf einer Musiktheaterbühne oder im Konzert sein kann, mit einem Orchester, Dirigentin und Chor. Denn man kann zwar versuchen, visuell vieles wahrzunehmen, aber man muss es ja doch am Ende hören können. Ich habe keine Vorstellung von dem, wie Christina Schönfeld intuitiv oder reflektiert Musik, Klänge, Melodien, Rhythmen wahrnehmen kann. Die meisten Menschen denken ja zum Beispiel, dass Fotografen mit ihrer Sicht und ihren Augen arbeiten. Aber Fotografen wissen, dass sie mit ihrer Wahrnehmung und ihrem Verstand arbeiten. Christina war weltweit die erste Künstlerin, die 1993 als Solistin in einem komponierten Werk mit Dirigent, Ensemble und Live-Elektronik an den Proben und der Uraufführung eines neuen Musikwerks mitgewirkt hat. Ich habe gefragt, welche Rolle das für ihre Entwicklung als Mensch, Künstlerin und Frau gespielt hat.
Alle Menschen trauern über die Existenz des Todes.
Ich war also im sechsten Monat schwanger,
die
hatte plötzlich auf meiner Zunge rote Frusteln.
Und für die Gestik und Mimik zeigt aus, dass sie jetzt zum Arzt geht und beim Arzt,
der Arzt kam,
sich eine Information Mann, holt über ihre Schwangerschaft. An, die Hände fliegen vorm Gesicht hin und her. Ihre Gestik und Mimik ist zu erwarten in einer Erwartungshaltung.
Und, da hat der Arzt meiner
und sie
Mama
schaut, wie die Mutter mit dem Arzt spricht. Und sie wird langsam in der Gestik und Mimik
warum
wütender, weil ihre Mutter sie rausholte aus dem Arztgespräch. Die Hände fliegen jetzt vor dem Oberkörper von vorne nach hinten.
Das
Marina ist eine Nymphe und Orpheus Gesang durchbohrt ihr Herz. Die Nymphe überbringt Orpheo die Nachricht von Eurydikes Tod. Orpheo will Eurydike vom Tod ins Leben retten.
Ich stelle mir vor, dass Musik für Christina vielleicht ein Paradies ist. Vergangen, unerreichbar, aber leuchtend und immer präsent. Wenn ich sie auf der Bühne erlebe, ist sie für mich im übertragenen Sinne wie eine blinde Fotografin, die mit unsichtbaren Wellenlängen einer Infrarotkamera Fotos aus diesem Paradies macht.
Aftab, 22 Jahre alt. Geboren bin ich in einem Dorf im pakistanischen Teil von Kaschmir. Zu Hause haben wir nur mündlich kommuniziert, auf Kaschmiri, nicht in Gebärden. Mein Vater hat mir Kaschmiri sprechen beigebracht. Ich bin 10 Jahre auf eine hörende Schule gegangen. Dort habe ich Urdu und Englisch gelernt. Erst hier in Deutschland habe ich Gebärdensprache gelernt, wie auch deutsche Schriftsprache. Unsere Rechte als Kaschmiri in Pakistan waren sehr begrenzt. Mein Vater hat viele Jahre lang darum gekämpft, damit der Staat ihm nicht unser Land wegnimmt. Als ich 16 Jahre alt war, wurden mir bei dem Streit um unser Land beide Beine zertrümmert. Dann war ich 3 Monate im Krankenhaus und danach haben mich meine Mutter und die Geschwister angefleht, Kaschmir zu verlassen. Sie hatten große Angst, dass es mir als Erbe meines Vaters so ergehen könnte wie ihm. Mein Onkel hat mir mit Geld zur Flucht nach Europa verholfen. Ich flüchtete über den Iran, die Türkei, Griechenland, Serbien, Ungarn, Österreich nach Deutschland. Hier in Flüchtlingslagern in Rosenheim, München, Eisenhüttenstadt, Frankfurt-Oder und Oranienburg. Und immer war ich der einzige Gehörlose. Dann bin ich nach Berlin gekommen und habe das Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen erhalten. Ich bin froh, dass ich in Deutschland bin, obwohl ich oft allein bin. Ohne Möglichkeit der Kommunikation. Ich habe Heimweh nach meiner Mama und meinem Papa, der jetzt gestorben ist. Ich habe ihn nicht mehr wiedergesehen. Und ich habe Sehnsucht nach meinen gehörlosen Geschwistern. Irgendwann möchte ich sie herholen, damit sie ebenfalls die Gebärdensprache und Berufe erlernen können.
Sie raubten einfach das Land aus. Nichts weiter. Sie waren Eroberer.
Und dafür braucht man nichts als hohe Gewalt. Nichts, womit man prahlen könnte.
Weil die Macht der einen nur ein Unfall auf Schwäche der anderen ist.
Kurze Haarschaden. Sie raubten, um zu rauben.
Gewalttätiger Raub,
schwerer Mord. Und sie rauben und mordeten blind. In dieser Finsternis. Die Eroberung der Welt. Sie waren keine Kolonisten. Earth's Conquest, which most of them has been taken away from those who have a different complexion or slightly had a nose system themselves, is not a pretty thing, wenn man so genau schaut. Was aus alles wettmacht, ist allein die Idee. Auf die Idee kannst du alles schieben, vor ihr kannst du dich verneigen, ihr kannst du opfern.
Offer a sacrifice to.
Theo schaut Eurydike in die Augen. Das hat ihm Karan verboten.
Rotai la legge, esse di grazia indegno.
In Eurydikes Augen bleibt Finsternis.
Vista troppo dolce, e troppo amaro. Così per troppo amor, dunque mi perdi, ed io misera perdo. Il poter più godere di luce di vita, e perdo insieme te.
Eurydike verliert Hoffnung, Liebe und Leben.
Torna l'ombra di morte, infelice Eurydike, ne più speror di riveder le stelle, com'ai fia sola, a preghi altrui l'inferno.
Karan schickt Eurydike für immer in die Todeswelt.
Nothing more than a voice.
In Klang, den wir
erleuchtete Ufer bewegte sich die wilde und wunderschöne Erscheinung einer Frau. Und in der Stille des leidvollen Landes, als ob es das Bild seiner eigenen finsteren und leidenschaftlichen Seele betrachte. Plötzlich öffnete sie ihre Arme und warf sie hoch über ihren Kopf, wie aus einer unkontrollierbaren Sehnsucht, den Himmel zu berühren.
Marina und Christina sind die Musik. Sie kann den Schmerz in allen Herzen tranquillo, ogni turbato cuore. Ed ore di mobilire, ed ore d'amore, posso infiammare le più gelate.
Shukufe, meine Schwiegermutter, wurde in Afghanistan geboren. Wie die meisten anderen alten Leute in Afghanistan hat sie keine Geburtspapier. Deshalb kennen wir ihr Alter nicht. Sie ist seit Geburt gehörlos und durfte nicht zur Schule gehen. Sie kann nicht schreiben und kommuniziert in Hausgebärdensprache.
Ich bin Homa, ich bin im Iran geboren und habe Shukufes horrenden Sohn geheiratet. Mit unserem Sohn Yusuf,
der wie seine Großeltern gehörlos ist, kommunizieren wir in wenigen Zeichen.
Yusuf ist auch im Iran geboren.
Im Iran war uns nicht möglich, Yusuf genau untersuchen und operieren zu lassen, weil eine Operation für afghanische Leute...
Erst hier in Deutschland haben wir erfahren, dass eine Operation gar nicht möglich für Yusuf ist, denn Yusuf keine Schnecke für Cochlea-Implantat hat. Wir hatten Probleme in Afghanistan und konnten nicht da bleiben. Deshalb sind wir nach Deutschland gekommen. Wir sind zusammen mit 40 Personen in einem Auto in den Iran geflohen, dann zu Fuß über die Berge in die Türkei, in der Angst vor den Militärs. Shukufe und Yusuf waren die einzigen Gehörlosen. Im Gegensatz konnte Yusuf nicht andere Kinder fragen, warum wir auf der Flucht sind. Ich wollte ihm nicht Schlafmittel geben, wie die andere Mutter es bei ihren Kindern taten, damit sie uns nicht mit Geräuschen verrieten. Hier in Deutschland, seit März, lerne ich jeden Tag deutsche Sprache. Bald kann ich auch deutsche Gebärdensprache lernen, wie Yusuf, wenn er auf der gehörlosen Grundschule ist, und wie Shukufe, die jetzt zum ersten Mal in ihrem langen Leben Gebärdensprache lernen kann. Dann haben wir hier in der neuen Heimat endlich miteinander eine gemeinsame Sprache.
Das war Stocktaub oder Eurydike und die unkontrollierbare Sehnsucht, den Himmel zu berühren. Komposition, Regie und Realisation Helmut Oehring. Textbuch und Dramaturgie Stefanie Wördemann. Soundrealisation, Klangregie und kompositorische Mitarbeit Thorsten Ottersberg. Mit Christina Schönfeld, Uwe Schönfeld, Helmut Oehring, Joscha Oehring, David Moss, Marina Witcher, Alexandre Gabris und gehörlosen Geflüchteten, unter anderem aus Syrien, Iran und Pakistan. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2019. Sie hörten die Ursendung. Helmut Oehring fragt den Stock taub, aus welchen Motiven Gehörlose aus Pakistan oder aus dem Iran nach Europa flüchten.
Vielleicht eine kleine Geschichte, die ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt ist, ist sicherlich die, die wir von den Kindern oder Jugendlichen erzählen, die aus Afghanistan, Iran oder Syrien aufbrechen oder auch Nordafrika aufbrechen hierher. Und zwar nicht unbedingt der Traum nach Wohlstand oder nach Essen und Trinken und Dach über dem Kopf und Familie gründen, sondern die kommen hierher, weil die Gehörlosen von dort, um hier Gebärdensprache zu lernen. Das ist für mich und für uns die entscheidende existenzielle Erfahrung gewesen, in der Begegnung, in den Recherchen am Anfang, dass in ihren Ländern diese Sprache verboten ist bzw. nicht existent ist. Ich kann das nicht trennen. Ich kann nicht sagen, die leben jetzt 3 Flugstunden von hier entfernt. Da ist alles anders. Also so blöd kann ich mich nicht stellen. Das ist hier unser Erdball. Und wir haben gemeinsam diese kurze Lebenszeit. Wir teilen extrem viel mit diesen Menschen. Und wir haben das gleiche Blut, den gleichen Geist. Und wir teilen ähnliche kulturelle Errungenschaften. Und wir teilen vor allem auch die gleiche Verletzbarkeit im Krieg oder in der Sprache. Diese Geschichten interessieren mich deshalb so sehr, das Porträtieren von real existierenden Menschen oder auch das Nacherzählen von vielleicht so einer Geschichte wie Orpheus und Eurydike, weil es hier meistens um die Grenzsituation geht, um eine Grenzerfahrung, die nichts mit dem stabilen Komfort, mit der Komfortzone unseres Lebens zu tun hat, sondern man ist ein unbehaustes, zu weit gegangenes Ich.
Das zu weit gegangene Ich, das Abseitige, das von der Norm abweichende, das teilen Geflüchtete und Gehörlose mit Orpheus und Eurydike. Und so stellen die beiden mythischen Figuren dem Stück die wesentlichen Fragen.
Glaube ich jetzt, dass Orpheus sich versehentlich umgedreht hat, obwohl er doch wusste, wenn du dich umdrehst, dann ist sie weg, verloren für immer. Wusste er, war das ein Kalkül, sie ist vergewaltigt worden. Sie ist ohnehin nicht mehr die, die sie vorher war. Sie hat einen Schaden, vielleicht war er so ein Macho. Vielleicht hat er Schiss gehabt, dass es jetzt nur noch Probleme gibt. Die Liebe wird nach diesem Erlebnis nie wieder so sein wie zuvor. Hat er sich deshalb umgedreht aus Kalkül, um dann, weil er wusste, nur mit dieser gesteigerten, dramatischen Geschichte des Nicht-Happy-Ends wird er der Superstar werden, wenn er dann davon singt. Das wollen die Leute hören. Furchtbar traurige Geschichten, um noch mehr zueinander zu rücken, noch mehr zusammenzuhalten. Ja. Und da sind wir zurückgeworfen auf die Möglichkeiten, die wir als Menschen auch permanent ausgesetzt sind. Wir sind permanent der Möglichkeit, Verrat zu begehen, zu paktieren mit Arschlöchern. Wir sind permanent dem ausgesetzt, verlassen zu werden, verletzt zu werden, vergewaltigt zu werden, im Geiste oder im Körper. Und wir sind permanent dem ausgesetzt, eine Entscheidung zu treffen, stehen wir mehr bei den Schwachen oder stehen wir mehr bei den Starken? Mit wem gehen wir eine Partnerschaft ein? Wo sind wir Lobbyisten? Ja? Und das erzählt Kunst und das erzählt auch diese Oper. Aber wenn man das nicht erzählt, jetzt als Musiker heute und als Dirigent und Regisseur, ist man auch zugleich ein Verräter. Wenn man das nur da lässt, wo es ist, nämlich früher mal, traurig und schön, dann ist das ein Verrat ans Jetzt und auch ein Verrat ans Frühersein und bringt uns für später überhaupt nichts. Im weitesten Sinne hat Orfeo diese Geschichte ausgebeutet. Ist Kunst nicht immer eine Art Ausbeutung? Also zumindest liegen bei den männlichen Genies der letzten 500 Jahre immer mindestens 6 Frauenleichen auf dem Weg. Immer.
Helmut Oehring über seine Arbeit und über das gerade in der Ursendung gehörte Stück Stocktaub.